Genau, wir sind dran, den Saul anzuschauen, zu schauen, was der Saul für einen Werdegang gemacht hat als König. Und wir kommen jetzt heute zum nächsten Abschnitt, nachdem wir gesehen haben, was für ein Hintergrund war, wo er herkommt, nachher völlig wieder erwartet zum König gesalbt wird. Und nachher, kurz darauf ab, zum König gewählt wird. Und nachher gehen sie heim offensichtlich und sie sind daheim unterwegs, im Alltag, da werden wir noch drauf kommen, schon noch eine spezielle Situation, auf die wir sicher noch ein bisschen Bezug nehmen nachher später. Und dann, irgendwann gibt es die Situation, die jetzt da passiert, die wir jetzt zusammen lesen wollen. 1. Samuel 11, das Kapitel. Es zog aber Nahasch, der Ammoniter, und belagerte Jabesch in Gilead. Und alle Männer von Jabesch sprachen zu Nahasch: Schließ einen Bund mit uns, so wollen wir dir dienen. Aber Nahasch, der Ammoniter, antwortete ihnen: Das soll der Bund sein, den ich mit euch schließen will, dass ich euch allen das rechte Auge aussteche und bringe damit Schmach über ganz Israel. Da sprachen zu ihm die Ältesten von Jabesch: Gib uns 7 Tage, dass wir Boten senden, das ganze Gebiet Israel. Ist dann niemand da, der uns rette, so wollen wir zu dir hinausgehen. Da kamen die Boten nach Gibea aus und sagten dies vor den Ohren des Volkes. Da erhob das ganze Volk seine Stimme und weinte. Und siehe, da kam Saul vom Felde hinter dem Rindern her und fragte: Was ist denn mit dem Volk, dass es weint? Da berichteten sie ihm die Worte der Männer von Jabesch. Da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn erbrannte sehr. Und er nahm ein Gespann Rinder und zerstückte sie und sandte die Stücke in das ganze Gebiet Israel durch Boten und ließ sagen: Wer nicht auszieht hinter Saul und Samuel, mit dessen Rindern soll man ebenso tun. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, dass sie auszogen wie ein Mann. Und er musterte sie zu Besek, und die Israeliten waren 300.000 Mann und die Männer Judas 30.000. Und sie sagten den Boten, die gekommen waren: So sagt den Männern von Jabesch in Gilead: Morgen soll euch Hilfe werden, wenn die Sonne beginnt heiß zu scheinen. Als die Boten heimkamen und das von den Männern von Jabesch verkündeten, wurden diese froh. Und die Männer von Jabesch sprachen: Morgen wollen wir zu euch hinausgehen, dass ihr mit uns alles tut, was euch gefällt. Aber am nächsten Morgen teilte Saul das Volk in 3 Heerhaufen. Sie kamen ins Lager und die Zeit der Morgenwache entschlugen die Ammoniter, bis der Tag heiß wurde. Die aber übrig geblieben waren, wurden so zerstreut, dass von ihnen nicht 2 beieinander blieben. Da sprach das Volk zu Samuel: Wer sind die, die gesagt haben, sollte Saul über uns herrschen? Gebt sie her, die Männer, dass wir sie töten. Saul aber sprach: Es soll an diesem Tage niemand sterben, denn der Herr hat heute Heil gegeben Israel. Samuel sprach zum Volk: Kommt, lasst uns nach Gilgal gehen und dort das Königtum erneuern. Da ging das ganze Volk nach Gilgal und sie machten Saul daselbst zum König vor dem Herrn in Gilgal und opferten Dankopfer vor dem Herrn. Saul aber und alle Männer Israels freuten sich dort gar sehr. Interessante Geschichte. Hat ein paar ganz spezielle Elemente drin, ein paar Elemente, die mir aufgefallen sind und andere Elemente, die meiner Frau aufgefallen sind. Hat mich sehr interessant, ich habe mich austauschen vorher, was wir für Punkte haben. Und die werden es dann merken, sie sind sehr, sehr unterschiedlich. Aber das ist ja nicht ganz überraschend, weil die uns kennen, wissen auch, wie unterschiedlich meine Frauen sind. Von dem her hoffen wir echt, dass nicht das Gleiche daherkommt. Was das aber mir sagt, was ich ganz spannend finde, ist, wenn wir uns wirklich darum die Bibel lesen, können wir alle irgendetwas daraus nehmen. Ganz unterschiedliche Sachen. Sachen, die uns ansprechen, die auch mit unseren Veranlagungen und unseren Stärken zu tun haben, Sachen, die uns mehr ansprechen, die andere überhaupt nicht ansprechen oder umgekehrt. Und darum möchte ich wirklich Mut machen, grundsätzlich lesen das Buch. Es ist wirklich interessant. Und manchmal gibt es so eine schräge Geschichte, also nur eine halb schräge Geschichte. Meine Frau wird noch viel schrägere Geschichten referenzieren, wo man gleich einen Haufen interessante Sachen daraus nehmen kann. Volk Israel hat einen König gewählt, weil sie einen König wollen. Und der König, das war der Saul. Gesalbt und gewählt, per Los. Und jetzt ist eine Situation, in diesem Städtchen Jabesch kommt plötzlich ein Nachbarland und will einfach das Städtchen einnehmen. Sie werden angegriffen. Ein Mord. Und mir ist wirklich etwas aufgegangen in diesem Zusammenhang. Nachher. Und spannend. Das ist etwas, was uns auch immer wieder passiert. Und was macht Jabesch? Jabesch versucht irgendwie sich mit dem Find zu arrangieren. Sie versuchen irgendwie mit dem Find auszukommen. Und sagen, hey, los, weisst du es, aber weisst, komm, wir machen doch einen Bund, wir tun uns verbünden und wir machen, was du sagst. Und das ist etwas, was wir als Menschen ganz viel machen. Wir machen das mit Minderwertigkeit, mit Zorn, mit Angst, mit Stolz, mit irgendetwas. Genau so machen wir es. Wir als Menschen werden angegriffen von Sachen. Und was wir machen, also dass wir uns wirklich etwas überlegen, versuchen wir, irgendwo mit dem Find Frieden zu schliessen. Ist irgendwie mit dem Find zu arrangieren, dass wir irgendwie mit dem Find zusammen leben können. Das ist aber ganz offensichtlich keine gute Lösung. Das zeigt sich hier schlagartig im nächsten Vers. Schliesset keinen Frieden mit euren Finden. Schliesset nicht Frieden mit den Sachen, die euch angreifen. Wenn ihr Sachen habt, die euch das Leben schwer machen, die ihr kämpft damit, versucht euch nicht mit denen zu arrangieren. Es gibt Umstände, die schwierig sind. Das ist etwas anderes. Geht nicht um das. Also ich weiß ganz genau, von was ich rede. Minderwertige Gedanken, stolze Gedanken, ängstliche Gedanken. Das, mit dem müsst ihr euch nicht arrangieren. Man muss sich nicht mit Angst arrangieren. Man muss sich nicht mit Minderwert arrangieren. Man muss sich nicht mit Zorn arrangieren. Man muss sich auch nicht mit Stolz arrangieren. Das sind alles Sachen, wo man damit dealen kann. Und wir können die wirklich bekämpfen. Ja, bis hier versucht einfach mit dem Find zu dealen. Aber offensichtlich hat der Find ganz andere Pläne. Jetzt kommen wir zum Vers 2 und dann kommen sie und sagen, ha, das ist der Deal, den wir machen. Wir stechen allen euch das rechte Auge aus und nachher könnt ihr euch gleich schämen für das ganze Volk. Das ist das Einzige, was wir machen mit euch. Und schon beim ersten Mal lesen, jetzt das Mal, wie ich die Menschen schon gelesen habe, ist mir echt etwas aufgefallen in dieser Reaktion. Der Mensch kann schon einfach grob schlechtig sein. Der Mensch kann schon einfach bescheuert böse sein. Und ich habe das Gefühl, ich bin überzeugt davon, dass der Mensch, wenn er nicht wirklich irgendwo ein Stück weit von einer anständigen Moral oder noch viel besser von Gott geprägt ist, wird er ein Stück weit einfach barbarisch. Und wenn er barbarisch wird, dann reagiert er genau so. Oh, das ist gar nicht meiner. Dir sticht jetzt gerade das rechte Auge aus. Das ist alles, was ich will. Ich will jetzt herrschen über dich und du machst jetzt einfach, was ich will. Das ist nicht die einzige. Es gibt so viele schräge Geschichten. Nicht nur in der Bibel, sondern ganz vielen Antworten. Du merkst, der Mensch kann so unzivilisiert, so unkultiviert, so barbarisch unterwegs sein. Eigentlich müsste man nicht überrascht sein. Ein guter Autor hat mal geschrieben, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und so ist es. Dann machen sie es ein bisschen subtiler als die anderen. Die beschissen einfach von einer guten Art und Weise und schreissen die völlig übers Nest ab. Der andere kommt auf Sicht, dann geht das Auge aus. Halt, drei sind fressen. In ihrer ganzen grob Schlechtigkeit drin. Aber der Mensch ohne Gott, ist ein relatives grobes Wesen. Und das ist etwas, was ich schade finde, aber einfach eine Tatsache ist. Und darum habe ich das Gefühl, es ist extrem wichtig, dass wir darauf achten, dass wir uns in die Gegenwart Gottes begegnen, mehr unterwegs sind. Er hat etwas ganz anderes vor. Er kommt zwar ja daher, aber aus anderen Gründen. Und so stehen jetzt die Ältesten von Jabesh vor einer Situation voller Schmach. Und jetzt kommen sie auf eine interessante Idee. Ich persönlich als Nahasch hätte jetzt gefunden, was für ein Schwachsinn, warum soll ich denn jetzt 7 Tage geben, um zu schauen, ob sie einen finden, der uns helfen können. Das ist so eine spezielle Kriegstaktik. Jetzt tut mal 7 Tage warten, wir schauen, ob wir jemanden finden, der uns helfen. Und wenn nicht, dann können wir halt raus, dann machen mit uns, was ihr wollt. Finde ich schon noch so ein bisschen spezielle Vorgehensweise. Warum? Fragt mich nicht. Es gibt schon strategische Überlegungen. Der Arsch hat sich möglicherweise gedacht, ja, also wenn wir es so machen, dann gibt es gar kein Blutvergießen. Ich verliere niemanden von meinem Mann. Es gibt keine Schlägerei, es gibt keinen Kampf, es gibt nicht Schwert und Tod. Und ein Wall ausschütten, dass ich endlich die Mauer einnehmen kann, muss ich auch nicht. Also spart es mir ganz einen Haufen Arbeit. Kann eine Strategie sein von einem bequemen König. Ist eine Variante. Ist eine Möglichkeit, oder? Vielleicht ist er sich gar nicht so sicher gewesen. Vielleicht hat er gar nicht gewusst, ob er richtig mal gewinnen kann. Aber offensichtlich hatte sie Angst gehabt, und die Angst die hat irgendetwas bewirkt. Ich hoffe, dass sie dem Ganzen nachher richtig eine gute für ihn eine gute Entscheidung treffen. Und so ist die Situation. Und Jabesh schickt Boten zu ihren Geschwistern, zum Volk Israel, und fragt, hat es irgendjemand, der uns helfen kann? Und das Interessante ist, die Reaktion vom Rest des Volk Israel ist schon noch so ein bisschen erbärmlich. Ich sage nicht viel dazu, es mir hat ein paar interessante Gedanken. Das Einzige, was sie machen, ist, sie einfach anfangen zu rennen. Sie einfach anfangen zu brüllen. Und es kommt noch nichts besser in Sinn, als einfach brüllen. Und das ist hier nicht wirklich eine gute Strategie. Ich bin überzeugt, wenn der Nase gesehen hat, brüllen, hat er sich eins ins Füßchen gelacht. Ich dachte, leck, ist das eine schlaffe Bande. Und so ist das Volk. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Mehrfach interessant. Der Saul, eben, gesalbte, gewählte König. He? Was macht er? Er läuft seinen doofen Rindern hinterher nach. Hallo, der ist König. Er ist irgendwo auf dem Feld und läuft seinen doofen Rindern hinterher nach und bleibt die heim. Ist eigentlich schon noch speziell. Eigentlich ist er König, andererseits ist er jetzt hier unterwegs und säckelt diesen Viechern nach und versucht, die heim zu bringen. Jetzt für uns hat mehrere Elemente drin. Das eine Element, das wir auch kennen, ist folgendes. Du wirst berufen in etwas, du wirst bestätigt in etwas, aber der Alltag geht einfach mal vorerst ganz normal weiter. Und offensichtlich ist es ja so, der Alltag geht einfach ganz normal weiter für den Saul. Das heisst, Rinder heitreiben. Das macht er. Und andererseits hat es vielleicht noch etwas gefehlt, für das er wirklich König ist. Vielleicht hat es ja noch etwas mehr gebraucht, weil er wirklich in die Rolle des Königs reinkommen konnte. Wir wissen es jetzt, ich habe es vorgelesen. Offensichtlich ist es so, die Geschichte führt dazu, dass er wirklich als König bestätigt wird. Da ist schon etwas Wichtiges auf diesen Verheißungen, auf diesen Berufungen. Da gibt es mehrere Etappen, bis man schlussendlich mal dort ist, wo man die entsprechend in dieser Berufung anlaufen kann. Es ist mir wichtiger, dass er zum König berufen wurde und dann war er König am Ende der Geschichte. Und hat nachher anlaufen als König. Das ist wichtig. Es hat nicht einfach alles funktioniert, das wissen wir ganz genau. Und so kommt er jetzt und fragt, was los ist. Und er erzählt ihm das und dann passiert etwas. Dann passiert etwas ganz Spezielles. Vers 6 heisst es, da geriet der Geist Gottes über Saul, als er diese Worte hörte, und sein Zorn entbrannte sehr. Und das ist natürlich ein Thema, das mich wirklich angesprochen hat. Der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist eine Realität. Der Zorn Gottes ist eine Tatsache. Und die kennen mich bereits, ich habe gerne ein komplettes Bild von Gott. Und einerseits ist Gott der liebende Gott, andererseits ist Gott der zornige Gott. Und der Zorn Gottes ist nicht etwas, das hier jetzt mal ausnahmsweise vorkommt in dieser Geschichte. Der Zorn Gottes als Begriff, Zorn des Herrn, mein Zorn oder Zorn Gottes, kommt etwa 100 Mal vor in der Bibel. Es gibt manche Geschichten, wo der Zorn Gottes beschrieben wird. Wo der Zorn Gottes auch entsprechend wirkt und handelt. Der Zorn Gottes ist nicht so, dass der Herr verrückt ist und er ist einfach verrückt, dann passiert nichts. Nein, im Zorn Gottes passiert etwas. Der Zorn Gottes wirkt, und es wirkt zwar extrem, und wir haben es jetzt hier gelesen, es wirkt auch hier extrem. Der Zorn Gottes bewirkt immer etwas. Und zwar bewirkt der Zorn Gottes, dass Gottes Wille realisiert wird, dass Gottes Wille geschieht. Wenn irgendwo über eine lange, lange Zeit Gottes Wille mit Füßen getreten wird und Gottes Plan einfach nicht ernst genommen wird. Irgendeinmal kommt der Sohn Gottes und wirkt. Und zwar wirkt er immer zur Rettung, das ist auch wichtig. Weil Gottes Plan ist grundsätzlich Rettung. Das heisst, wenn der Sohn Gottes wirkt, wirkt er zur Rettung von denen, die sich zu ihm stellen. Das ist der Plan. Und hier stellt er sich zu seinem Volk. Und der Zorn Gottes kommt über den Saul. Mit unglaublicher Macht. Und es löst wirklich etwas aus. Es ist ganz ein grosser Unterschied zwischen dem Zorn vom Menschen und dem Zorn von Gott. Gottes Zorn, gemäss Römer 12, Vers 9, ist das, was der Herr sagt, was er machen will. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Jakobus schreibt, der menschliche Zorn tut nicht, was Gott will. Das heisst, der menschliche Zorn ist überhaupt nicht konstruktiv. Das ist ganz, ganz wichtig. Gottes Zorn hat ganz einen anderen Plan. Gottes Zorn ist etwas, das ganz nach langer Zeit erst kommt und so gerichtet ist, dass schlussendlich die Ordnungen, die entscheidend sind, aufrechterhalten werden. Gottes Zorn wirkt zur Rettung derer, die bedrängt sind, und bringt etwas wieder auf eine richtige Bahn. Und darum heisst es, tu dich nicht selber rächen, sondern lass dem Herr Raum. Weil wir Menschen, wir rächen uns selber und in den aller meisten Fällen haben wir keine Ahnung vom Motiv, von den Hintergründen und von den Beweggründen von der Person, die irgendetwas gemacht hat. Und dann ist unser Zorn völlig falsch gerichtet. Was noch dazu kommt, und ich bin überzeugt, das hat schon manche gedacht, wo gläubig und fromm ist, warum geht es denen so gut und geht der Herr denen nicht einfach aufs Bett sein? Die sind doch so saublöd. Und die sind so gemein zu mir. Und ich komme irgendwie drunter. Das ist so ein Element vom Zorn Gottes, das erst dann wirkt, zum Wirken kommt, wenn es einfach nicht mehr anders geht. Ganz wichtig. Wenn es so weit degeneriert ist, so weit verdorben ist, dass man einfach wirklich muss einen Schlussstrich ziehen. Sodom und Gomorra ist ein Paradebeispiel, wo der Abraham wirklich können stürmen mit dem Herr. Bis fast auf den letzten Mann runter. Aber es hat nicht gelangt. Aber er hat dafür geschaut, dass der gerechte Lot mit seiner Familie gerettet wird. Aber der Zorn Gottes war beschlossen, über allem ungöttlichen Wesen in diesen zwei Städten. Da hat es keine Diskussion mehr gegeben. Es ist einfach zu viel. Es ist einfach too much. Und wenn es too much ist, dann kommt der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes hat immer Gerechtigkeit zum Ziel. Ganz wichtig. Genau. Und so kommt jetzt der Zorn Gottes über den Saul. Und der Saul macht etwas. Dann nimmt die Rinder, zerstückelt die, schickt die ins ganze Volk Israel und sagt, hört, wenn ihr nicht mitmacht, dann komme ich und mache mit euch den Rinder genau gleich. Ist noch so eine spezielle Variante von Ermutigung, die Leute zu mobilisieren, mitzuhelfen. Aber offensichtlich hat es gewirkt. Und zwar ist mir jetzt das mal etwas aufgefallen beim Lesen, was mir heute Morgen aufgefallen ist. Vers 7, letzter Satz. Da fiel der Schrecken des Herrn auf das Volk, das sie aufzogen wie ein Mann. Es war nicht irgendetwas, wo sie Angst bekommen haben, sondern da fiel der Schrecken des Herrn auf sie. Und der Schrecken des Herrn, der weckt. Wenn der Schrecken des Herrn kommt, dann bist du plötzlich wach. Und zwar so richtig. Und da ist der Schrecken vom Herrn über sich gekommen. Und es ist interessant, sie sind ausgezogen wie ein Mann. Das ist noch relativ eindeutig, noch ziemlich einheitlich. Wie ein Mann. Und es waren viele Leute, es waren 330'000 Soldaten. Wie ein Mann. Da war jeder dabei und hat gesagt, ich bin dabei, und zwar zu 100%. Das ist, was ich mit sagen will. Und so ist dann der Saul gegangen und hat wie ein Mann Unterstützung angeboten für Jabesch. Jabesch war mega froh. Was macht Jabesch? Jabesch lügt den Gegner einfach an. Ja, morgen kommen wir raus und ihr dürft mit uns machen, wie ihr gesagt habt. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Ich sage noch nicht viel dazu, in etwa 7 oder 8 oder 9 oder 10 Wochen oder vielleicht sogar 12 Wochen werde ich das ausführen. Anhand von noch viel konkreteren Situationen im Leben von David. Ja, wie sieht jetzt das aus mit dem Lügen? Jetzt müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Das sage ich nicht. Es ist wirklich interessant, weil ich jetzt gerade, ich bin selber eine Bibel durchlesen vom Anfang und bin vor ein paar Monaten dort durchgegangen und habe interessante Kommentare dazu, wirklich coole Kommentare dazu, und die haben wirklich das sehr gut auseinandergenommen. Hat mir wirklich gefallen. Und das werde ich auch machen für euch. In ein paar Wochen. Genau. Gehen wir zurück zur Geschichte. Es wird morgen. Ammoniten sind parat. Und es gibt eine brutalste Niederlage. Israel kommt und macht es zu Hutz aus Fetz. Und zwar, dass sie am Schluss nicht einmal mit zwei zusammen sind. Und das ist schon noch heftig. Dürfte mich schon noch so heftig. So zerstreut, dass es dann heisst im Vers 11, am Schluss, wurden so zerstreut, dass von ihnen nicht zwei beieinander bleiben. So richtig Vollgas aufgerieben nennt man das. Der Zorn Gottes hat sein Werk da. Und hat sein Volk geschützt und dem Feind vom Volk Gottes einmal wie Hunderte oder bald Tausende von Mal im Alten Testament einfach den Stecker gezogen. Ich bin froh um den Zorn Gottes. Für mich persönlich. Ich bin froh, dass ich weiss, dass Gott mich schützt, sogar mit seinem Zorn, wenn sich Leute oder Mächte gegen mich stellen. Und ich weiss, er ist putzhässig auf die Mächte, die versuchen, mir das Leben schwer zu machen. Das ist so. Er ist putzhässig über die Mächte, die versuchen, mir das Leben schwer zu machen. Und das ist bei dir genau gleich. Und darum bin ich froh über den Sohn Gottes, weil der ist für mich. Solange ich mit dem Herrn laufe, ist der für mich. Wenn ich ihn eben rausschicke, wenn es ganz schlimm geht, bekomme ich ihn vielleicht zu spüren. Das Volk Israel hier hat manches Jahrhundert müssen brauchen, bis sie schlussendlich den Sohn Gottes selber gespürt haben. Wir sind noch weit weg davon. Wir sind gerade am Propheten lesen, die kleinen Propheten lesen im anderen Bibelstudy. Dort kommt der Sohn Gottes dann plötzlich daher. Und zwar ganz kurz, bevor sie wirklich in die Gefangenschaft geführt werden, in der grossen Hoffnung, dass sie vielleicht doch noch umkehren. Aber sie sind nicht, also werden sie weggeführt. Aber er hat lange gewartet. Manches Jahrhundert hat er gewartet, bis es so weit war. Und so erringt der Saul, geleitet vom Geist Gottes, ein Riesensieg für sein Volk. Und das Volk hat mega Freude, aber sie hat nicht vergessen, was es für Leute gegeben hat, die eigentlich dem Saul nicht nachlaufen wollten. Und sie sagen, jetzt ist doch gerade der Idealzeitpunkt für die, die sich jetzt gegen Saul gestellt haben, für denen auch noch den Garaus zu machen. Kommt, wir bringen die gerade um. Ganz abwegig ist das nicht, wenn man die Ordnungen vom Herrn anschaut, wenn sich Leute so widerspenstig darstellen, gibt es schon Situationen, wo man ohne Schwierigkeiten kann sagen, wenn man die Ordnung vom Gesetz, vom alten Gesetz aufrechterhalten, dann könnte man das definitiv so interpretieren. Aber der Saul reagiert hier sehr, sehr weise und sehr gnädig. Und sagt, hey, hört die Leute, wir haben heute den Sieg vom Herrn bekommen, heute soll niemand sterben. Die Reaktion ist wirklich, wirklich gut und weise und ist tipptopp, so wie sie sollte sein, von einem guten König. Und nachher kommt eine Situation, wo der König jetzt zum dritten Mal bestätigt wird. Und das haben wir gesagt, jetzt gehen wir zurück und das Königtum erneuern. Und dann sind sie gegangen und haben ihn wirklich zum König gemacht. Und dort heisst, da ging das ganze Volk nach Gilgal. Sie sind schlussendlich auch mitgekommen. Offensichtlich hat der Sieg, den er errungen hat, etwas gewirkt. In der Glaubwürdigkeit ihm gegenüber, dass er doch der ist, den der Herr gesagt hat, er wolle brauchen, um dem Volk Israel Rettung zu bringen. Und so gehen sie zurück nach Gilgal und dort den Saul das Königtum erneuern und bringen Dankopfer dar. Und haben wirklich ein Fest, wo der Herr Sieg gegeben hat. Der Saul macht in dieser Geschichte nichts falsch. Der Saul macht es genauso, wie es soll sein. Er läuft absolut super, geleitet vom Geist Gottes. Er ringt den Sieg. Und er ist er erst noch gnädig und barmherzig mit denen, die sich gerade vor kurzem noch entsprechend gegen ihn gestellt haben. Er sagt, ich will nicht mit dir, du bist doch überhaupt nicht wert, dass ich dir nachlaufen soll. Und er sagt, nein, das lassen wir jetzt sein. Heute hat der Herr einen Sieg gegeben und auf das stützen wir jetzt ab und feiern das. Saul ist hier wirklich gut unterwegs. Er läuft hier super, Genau auch in den Plänen, die der Herr hatte. Genau das mal so vorab meine Gedanken.
Grandioser Tag beim Saul. Wie der Marc schon gesagt hat, er hat alles richtig gemacht. Gott war mit ihm, er hat die Schlacht gewonnen. Henna cool. Was ich mir schon überlegt habe, der Herr hat gesagt, ihr habt mich verworfen. Volk Israel ist in falsche Zug gestiegen, in Königszug. Und gleich war der Herr mit ihm. Das gibt mir wirklich auch Mut für mein Leben. Und wenn wir manchmal den falschen Zug verwünschen, in die falsche Richtung unterwegs sind, der Herr ist gleich treu. Sie sind in die Not gekommen und der Herr hat sie so etwas von sie gerettet. Ja, das ist wirklich mutmachend. Also das kleine Städtchen an der moabitischen Grenze oben wird belagert von den Ammonitern, die rechte Kerle waren. Also, ja, das habe ich auch gemerkt. Menschen können so böse sein. Menschen können so gemein sein. Manchmal, ich merke, manchmal haben wir so ein, bisschen ein humanistisches Denken und erwarten immer das Gute im Menschen. Ja, und das Bündnis schliessen. Wie schnell tun wir? Ja, so schlimm ist es ja schon nicht. Und ja, komm, irgendetwas Gutes können wir schon noch. Und nein, das geht schon. Und machen so komische Bündnisse mit unseren Finden. Wer sind die Ammoniter? Ich bin ja nachschauen. Es sind nicht die Philister. Die Philister, der Erzfind von den Israeliten, wo eigentlich der Saul berufen ist, um Philister zu besiegen. Es sind nicht die Philister, es sind die Ammoniter. Die Ammoniter sind, ist im Volk Israel verwandt. Ist in Verwandtschaft passiert? Man kann nicht immer so die brüderliche Einverständnis finden. Das Einvernehmen, das brüderliche Einvernehmen hat hier nicht funktioniert. Funktioniert bei uns manchmal auch nicht. Es waren Verwandte. Ich bin zurückgegangen, ja, das ist schon ein bisschen ruchlose Kerle. Ich habe geschaut, von wo kommen die. Und die kommen vom Lot. Der Lot, der Lot selber ist ja noch gegangen. Da ist man so knapp durch, aber alles, was um den Lot herum war, war unter der Gürtellinie. Da sind zwei Völker dort entstanden beim Lot, und zwar die Moabiter und die Ammoniter. Die Moabiter war der Vater, der Moab. Und der ist entstanden, weil der Lot musste flüchten aus dem Sodom, wo sowieso gar nicht recht gelaufen ist. Hat ihn der Herr rausgerettet in seiner Gnade. Er ist gegangen, die Frau hat zurückgeschaut, ist zur Salzsäure geworden. Nur der Lot-Schwiegersohn wollte auch nicht mitkommen. Die wollte nämlich auch noch mitnehmen. Die haben gesagt, wir bleiben hier, wir kommen nicht mit. Auf jeden Fall ist der Lot nur mit seinen zwei Töchtern rausgekommen. Dann haben sie ihn wollen ins Grenzland von Israel tun. Aber der Lot hat wieder zu einer, deutsch gesagt, verdammten Stadt gewonnen. Er hat nicht das reine Land gesucht, sondern hat wieder so zu einer komischen Stadt gewohnt. Er hat sich schon so an Sodom gewöhnt. Und dort ist wirklich also gar nichts recht gelaufen. Auf jeden Fall war er da mit seinen Töchtern. Und dann haben die Töchter gemerkt, dass sie kein Kind haben. Und dann haben sie gesagt, so, komm, jetzt geben wir dem Vater mal genug. Die Geschichte ist wirklich Ü20. Geben dem Vater mal genug Alkohol. Und ist mal die erste zu mir gelegen und ist schwanger worden mit dem Moab. Da hat seine kleine Schwester gesagt, das funktioniert, mach es auch. Dann hat der Vater noch einmal betrunken gemacht. Und dann ist der Ben Ammi entstanden. Das ist der Vater der Ammoniter. Die Töchter sind wirklich, die sind in dem Sodom aufgewachsen, die sind wirklich so etwas von verdorben gewesen. Also schon nur auf so eine abstruse Idee kommst. Dort haben wir gesagt, der Umgang, den die Menschen wirklich bestimmt. Schaut, wo ihr euch aufhaltet. Schaut, wo eure Kinder euch aufhalten. Das prägt. Und so sind die Ammoniter nachher auch über Generationen. Die einfach immer sagen, hey, steche euch das rechte Auge aus. Also, ja, genau. Die Stelle von dem ist im 1. Mose 1936 bis 38. Und wenn ihr die ganze Lohgeschichte mal lesen wollt, lesen sie nicht so oben, sondern eigentlich am Morgen. Genau. Genau, mir ist nachher noch so nachgegangen, der Lot und der Abraham, gleiche Familie. So zwei verschiedene Wege. Der Lot hat sogar aussuchen, weil das Land hat es besser ausgesucht, aber er hat so viel schlechter abgeschnitten. Es war so vernünftig, was der Lot geboten hat. Und der Abraham mit den ähnlichen Voraussetzungen. Ja.
Und dem seine Freude auch keine Kinder bekommen übrigens. He? Und wenn du es selber probiert hast, ist es auch nicht so gut gekommen.
Also, wir haben den Nahas, den Augenstecher. Ja, das ist schon gedacht, wow, Augenstecher. Aber ja, heute macht man Atomwaffen, die verlierst nicht nur das rechte Auge. Und das ist, ja, ist ganz legal nicht, aber wird gemacht. Genau, und der Jabez hat, wir haben zu einer Pause gefragt und hat die Pause eingetan. Und irgendwie, ich weiss nicht, das Städtli, ich weiss nicht, was sie sich genau vorgestellt haben. Theoretisch hätten sie sich zurückerinnern an 5. Mose 32,10. Dort ist ein Lied, das der Mose geschrieben hat. Und dort steht: Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Man konnte an eine Verheißung zurückdenken. Der Augapfel hat etwas an sich gehabt. Im Psalm 17,8 von David steht: Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Und im Sacharja 2,12 heißt: Denn so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat über die Völker, die euch beraubt haben. Wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Und das ist hier passiert. Die Ammoniter haben im Herr seine Augenöpfe angetastet. Genau. Die Ammoniter haben gedacht, sie rechnen recht kühn. Die 7 Tage macht uns doch nichts, wir gewinnen sowieso. Aber sie haben nicht mit dem Herr gerechnet. Und ich weiss nicht, ob das Städtli mit, das war einfach nur die einzige Hoffnung, vielleicht kommt uns jemand kommen. Ob jemand gesagt hat, du, vielleicht hilft uns ja Gott, ich weiss es nicht. Ob sie einfach auf die Israeliten gehofft haben, dass irgendwie noch ein paar helfen können, ich weiss es nicht. Der Saul kommt auch nicht ins Spiel, sie haben jetzt neuerdings den König, den sie unbedingt haben wollen. Hat auch niemand gesagt, kann man gehen, den Saul fragen. Wo anscheinend ist ja der schon wieder am Bauern. Und sonst stellen wir so den König auf dem Thron vor, ja, ja. Wo abgestaubt wird und pützelt wird und jeden Tag das Menü auslesen. Aber anscheinend war das nicht so gewesen. Der Saul ist überhaupt nicht auf dem Thron gehockt, sondern der Bauern daheim. Also ist der Saul auch nicht in den Sinn gekommen. Und das Volk hat angefangen zu brüllen. Und ich merke, es gibt so die gesegneten Tränen. Das sind so, wie der Hiob gelätschert hat, als er seine Kinder verloren hat, wie der Abraham brüllt hat, als er Zara verloren hat, wie der Paulus sagt, göttliche Traurigkeit, die heilsame Reue wirkt. Aber die Traurigkeit, die hier gekommen ist über das Volk und die anderen Israeliten, die auch gerade angefangen haben mit brüllen, die haben nichts anderes gewusst, das sind Tränen vom Unglauben. Vor Mutlosigkeit und es ist schon ein bisschen gesündigt. Sünde wieder der Hoffnung. Man hat keine Hoffnung mehr. Man traut Gott nicht zu, dass er das Schiff wenden kann. Man traut Gott nicht zu, dass er Wunder tun kann. Und da habe ich schon gemerkt, ups, da müssen wir in unserem Leben aufpassen. Erinnern wir uns, wenn Schwierigkeiten kommen an die Verheißungen vom Herrn. Rechnen wir den Herrn ein oder rechnen wir einfach mit unseren Zahlen? Die Ammoniter haben einfach mit ihren Zahlen gerechnet und haben gewusst, die schlagen mir das kleine Städtchen, also wäre so etwas von links. Da wird jeder sein rechtes Auge verlieren. Die haben einfach mit ihren Möglichkeiten gerechnet. Das Städtchen hat auch mit ihren Möglichkeiten gerechnet und hat gedacht, wir machen doch einen Bund. Und wer rechnet hier mit dem Herr seine Möglichkeiten, wo alles wenden kann? Und in deinem und in meinem Leben auch. Manchmal haben wir so die Tendenz, dass ich sage, ja, da ist jetzt wirklich keine Hoffnung mehr. Also, ja, da. Und ich frage mich, wie tut das für den Herrn? Er hat Möglichkeiten, hat, in unser Leben jetzt und heute einzugreifen und alles zu wenden. Suchen wir die Hoffnung bei ihm oder schauen wir einfach auf unsere Möglichkeiten? Also, es war eine verbreitete Mutlosigkeit herum. Und der Saul kommt vom Feld und fragt, warum brüllt er? Und dann ist der Heilige Geist, der auf ihn kommt. Wieder, einmal mehr. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Der Heilige Geist, der auf ihn kommt und einfach die Situation wechselt. er verstückelt. Ich weiß nicht, wie manches Rind das da für jeden Fleischmocken getroffen hat. Ich denke, warum hat er eigentlich nicht diese Linie genommen? Dann ist er ja schon so lange hinten nachgesprungen. Auf die war er vielleicht noch ein bisschen verrückt. Er hat die Rinder genommen, die gerade vor dran waren. Da habe ich so gemerkt, so funktioniert der Mensch. Er nimmt einfach das, was vor dran ist. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Eingabe war vom Herrn. Wenn nicht, finde ich die Taktik sehr leid. Die Leute gehen einladen mit ein paar Rinderstücken und sagen, und wenn nicht kommst, dann mache ich es mit deinen Rindern. Aber so logisch geht jeder. Es ist rechte Angstpolitik hier. Aber anscheinend hat das der Herr so wollen. Es ist nicht an mir, das zu beurteilen. Genau. Und die sind gegangen und das Volk ist gekommen, der Schrecken vom Herrn ist gekommen und der Heilige Geist ist ins Werk gekommen. Und so, da habe ich noch die Bibelvers drauf. Und so ist es einfach, mir ist auch ein Petrus in den Sinn gekommen, der so weich ich neu bekommen hat, wegen der Magd, der gesagt hat, du bist bei Jesus dabei. Hilfe! Gerade Jesus verleugnet. Und nachher mit dem Heiligen Geist hat er herstehen wie ein Mann. Und hat so Tausende von Leuten geredet, Pfingstprediger. Er war im Gefängnis und hat gesagt, und ich gehöre zu Jesus, hat Auspeitschungen in Kauf genommen. Wenn wir manchmal welche neu überkommen, dann haben wir wirklich die Möglichkeit zu sagen, Heiliger Geist, komm, ich brauche dich. Und da kann ein Strom von Mut in uns reinkommen, der Situationen wirklich wechseln kann. Probiert es mal aus. Und da die Sünde der Hoffnungslosigkeit, ja nach einer Stelle in der Offenbarung 21,7, wer überwindet, und ich glaube wirklich, das heisst, die das Vertrauen nicht wegwerfen. Ich merke, nach unseren Emotionen rühren wir manchmal das Vertrauen weg. Jetzt hat der Herr das und das gemacht, das macht mir jetzt also gar keinen Sinn, also hat er es nicht im Griff. Also lasse ich nicht mehr, also laufe ich einen anderen Weg, also weiss ich es besser. Was soll das Vertrauen wegrühren? Und das Städtli hat so etwas von verloren. Und wir in unserem Leben auch. Wer überwindet, der das Vertrauen nicht wegwirft, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Ja, wirklich, es ist eine Zeit im Moment hier, die nicht einfach ist. Aber auf was schaue ich? Schaue ich auf die Verheißungen vom Herrn oder schaue ich auf meine Möglichkeiten? Wem höre ich? Woher gehe ich? Warte auf die Kraft aus der Höhe. Sag im Heiligen Geist, du musst kommen. Ich brauche dich. Rechne einfach den Faktor her ein. Das kann ein Resultat so etwas von multiplizieren. Wo in meinem Leben will einfach die Zuversicht und der Mut weg? Wo in meinem Leben brauche ich wirklich den Heiligen Geist? Wo in meinem Leben werde ich von den Ammonitern belagert? Von dem Find, wo in der Market schon Sachen aus. Es kann irgendetwas in unserem Leben. Die Sachen kommen und kommen wieder. Genau, aber das Heer ist gegangen von diesen Israeliten 330 Mal und die Ammoniter sind davon gesprungen. So schnell, wie sie können. Der Find war geschlagen. Der Dank und die Rettung ist gekommen. Und dann auch wieder so typisch Mensch. Möchtest du dann als letztes Mal den letzten Satz im vorherigen Kapitel, wo die Ruchlosen gekommen sind und gesagt haben, im Saul geben wir kein Geschenk, was will der uns helfen? Und der Saul steht, er hat nicht hergelost. Und jetzt sind nicht die in Sinn gekommen. Bis jetzt hat man nie von denen geredet, weil bis jetzt haben sie ja recht gehabt. Das alles war wirklich nicht so zu brauchen. Sie hat nämlich einfach genau gleich weitergebaut. Und jetzt, es war wirklich im Saal seine Stunde. Und gleich hat er hier so super reagiert. Er hat gesagt, heute ist kein Blut vergießen. Er war gnädig mit ihnen. Er hat gesagt, nein, heute lassen wir die einfach sein. Es ist ein Happy End von dem Tag und wir lassen es beim Happy End stehen. Wir machen denen nichts. Es war wirklich ein Glanzanfang von dem Saul. Und du und ich haben vielleicht auch schon so einen Glanztag gehabt. Die Frage ist nur, können wir es beibehalten? Können wir es weiterziehen? Und ich merke, ein Leben, das ist ein Prozess. Wir haben nicht an einem Tag die Schlacht im Leben gewonnen. Sondern es ist immer wieder ein Einordnen, ein Unterordnen, immer wieder ein daran erinnern auf Verheißungen vom Herrn. Immer wieder wichtig, lesen wir die Bibel, hören wir, was der Herr sagt, haben wir Ohren, die hören können, machen wir etwas, gehen wir beim Herrn rein und drunter. Rechnen wir den Faktor Herr ein, der uns wirklich retten und helfen kann. Bleiben wir in dieser Abhängigkeit von Jesus. Immer, immer wieder neu. Und sonst war es ein Glanztag. Und wir hören es später, wie es mit dem Saul weitergegangen ist. Es hat nicht so glänzend aufgehört. Ich wünsche mir wirklich für mich und für uns, dass wir einfach auf den Gott schauen können. Dass wir die sind, die im rechten Moment sagen können, aber es gibt doch noch eine Möglichkeit. Es gibt doch noch ein Wunder, wenn wir nicht beten. Auch für mich selber, wenn mich die Finden angreifen, nicht Bündnis schließen mit denen, nicht sagen, ja, also, ein bisschen kannst du schon haben, ein bisschen Minderwertigkeit in meinem Leben, ja, mir an. Abgelehnt bin ich jetzt halt, ich behalte nicht so irgendetwas. Ein bisschen stolz, da komme ich schon umnicken. Was auch immer was es ist. Wirklich sagen, hey, oder die Hoffnungslosigkeit über ganze Situationen in meinem Leben, das hat eh keinen Wert mehr. Das ist nicht der Herr. Der hat immer, immer noch Möglichkeiten, auch wenn ich keine mehr sehe.
Amen.